Moin aus St. Peter-Ording und herzlich willkommen in einer neuen Woche zum neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Eine neue Woche, eine besondere Woche zwischen den Jahren, nach Weihnachten und vor dem Jahreswechsel. Ich hoffe, ihr hattet ganz wundervolle Weihnachtsfeiertage in Ruhe und mit ganz vielen schönen Momenten und vielen Geschenken. Wir wollen euch die Zeit ein bisschen überbrücken zum neuen Jahr und ganz passend habe ich mich mit Tom Schade zusammengesetzt. Tom ist der Kopf der Freiwilligen Feuerwehr in St. Peter-Ording und ich war voller Respekt, nachdem wir auseinandergegangen sind, was er mir alles zu seinen Einsätzen erzählt. Aber hört selbst, ob es doch die brennenden Weihnachtsbäume sind, die ihn am meisten umtreiben oder ob es da noch ein paar andere Einsatzorte gibt. Also voller Respekt für den Einsatz, den jeder Einzelne dort einbringt, aber horcht selber rein. Ja, sitzen wir heute wieder zusammen im Deichkind. Ich habe den wunderbaren Tom bei mir, der sich wunderbar mit Funkgeräten auskennt. Wo das herkommt, da erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Tom Schade ist bei uns. Herzlich willkommen, Tom.
Hallo Diana, ich grüße dich.
Wir kannten uns ja vorher noch gar nicht. Wir haben uns gerade ein bisschen im Vorgespräch schon mal ein bisschen kennengelernt. Und ich habe dich ja hierher geholt, weil du uns ein bisschen was über die Feuerwehr erzählen kannst.
Ja, das tue ich gern.
Ja, und da komme ich auch gleich unbedingt drauf zu sprechen. Ich hörte aber, es gibt noch eine ganze Menge andere Themen, über die es sich lohnt, hier zu sprechen. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir das hier alles heute reinkriegen. Ja. Also beim Funkgerät werden wir nicht hängen bleiben.
Ich denke nicht, nein.
Aber erstmal, Tom, ich habe gehört, du bist zugezogen. Du bist gar kein gebürtiger St. Peteraner, aber bist schon sehr, sehr lange hier. Erzähl mal, wie kam es dazu und wo kommst du her?
Ja, also ich komme ursprünglich aus der schönen Hansestadt Rostock, habe dort mal Hotelfach gelernt. Und bin im schönen Jahr 1994 damals hier nach St. Peter-Ording gekommen. Ein Freund von mir hatte hier damals schon stehenden Hotel Ambassador gearbeitet und hat gesagt, ey, komm rüber, hier kann man arbeiten. Hier ist tolle Leute, schöne Gegend, hier kann man wohnen und leben.
Ja, ist verrückt, ich habe das eben schon gesagt. Irgendwie jeden, den ich hier sitzen habe, der musste einmal durchs Ambassador.
Ja, das ist...
Da wird man so eingenordet und bleibt dann offensichtlich, weil alle sind irgendwie immer noch hier.
Ja, mittlerweile hat auch meine Tochter ihre Ausbildung im Ambassador abgeschlossen. Rate was zu was? Hotelfachfrau. So schließt sich dann wieder der Kreis.
Ja, ist verrückt. Aber du bist aber ja nicht geblieben. Was kam dann?
Eine ganze Zeit lang Gastronomie. Das habe ich so roundabout bis 99 gemacht. Und habe dann aber beschlossen, der Gastronomie und Hotellerie den Rücken zu kehren und habe dann eine reguläre Umschulung zum IT-Systemkaufmann gemacht.
Ach guck, was völlig anderes.
Völlig, ich habe mein Hobby, die Computerei, habe ich dann zum Beruf gemacht, wollte das aber formell richtig machen. Also habe ich eine Ausbildung in einem System- und Softwarehaus in Schleswig angefangen und habe das nach 2 Jahren, ich hatte ja schon einen gelernten Beruf, konnte ich das dann nach 2 Jahren mit Besuch der Handelslehranstalt in Flensburg erfolgreich abschließen und habe dann damals zum Beispiel den Mediamarkt in Heide aufgemacht.
Ach was?
Da war ich...
IT-seitig.
IT-seitig war ich dort der Handyman.
Guck an.
Ich habe...
Wann war das dann?
Oh Gott, wann war das? 2002, 2003? Den Zeitraum?
War doch gerade erst.
Das ist schon ein paar Minuten her, ja. Nein, aber da war ich dann Abteilungsleiter GSM.
Ja.
GSM, damals stand das für Handytechnologie. Hm. Und da war ich dann die erste Zeit... Ist mich dann mein Chef, der mich damals auch durch die Ausbildung gebracht hat, zurückgeholt hat in sein Unternehmen, in sein Softwarehaus. Er hatte gehört, dass man mit Online-Vertrieb sehr viel Geld umsetzen kann und hatte mich dann quasi dort wieder zurückgeholt unter der Maßgabe, du kümmerst dich um die Online-Branche. Und das habe ich dann ungefähr bis Sommer 2006 gemacht. Aber dann erwarteten wir unseren ersten Nachwuchs und dann musste ich mir entscheiden. Entweder ich treibe mich in der Weltgeschichte rum, mache auch Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht und gut bezahlt war, oder aber ich sehe meine Familie nicht aufwachsen und bin zu viel unterwegs. Und von da aus bin ich dann 2006 bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen, der BG Nordsee Klinik, wo ich im Patientenmanagement tätig bin und dafür sorge, dass ich in der Reha-Klinik quasi alle Räder drehen.
Ich sehe schon, der richtige Mann am richtigen Ort und super wichtig.
Naja, nun, ich plane auf der einen Seite die Therapien für die Rehabilitanten, was im Gegenzug bedeutet, ich erstelle die To-Do-Listen, die täglichen To-Do-Listen der Therapeuten, von der Stationsschwester bis zum Chefarzt. Und das so ökonomisch und ausbalanciert wie möglich, so dass jeder morgens, der zur Arbeit dort hinkommt, seinen Plan nimmt, drauf guckt, sieht, aha, das und das habe ich zu tun. Und der Patient morgens in sein Fach schaut und auf seinen aktualisierten oder neuen Therapieplan schaut und sagt, aha, da und da muss ich heute über Tag überall hin. Und das ist meine Arbeit.
Guck mal, also ich sag ja, ein wichtiger Mann, ne, an einer wichtigen Stelle, wenn jetzt hier dir jemand zweimal hintereinander einen Parkplatz klaut vor der Klinik, dann hat der nächste Woche einen Plan, wo er sagt, boah, immer nur Frühdienst, immer nur Spätdienst oder die ganz doofen Patienten. Oder wie schaut das aus?
Naja, nein.
Also man muss sich mit dir gut stellen.
Ja, ich sag mal, es gibt schöne Pläne und es gibt weniger schöne Pläne, aber eigentlich sind sie alle schön.
Hoppla, ja.
Naja, man kennt das. Also wir haben in der Therapieplanung manchmal so das Schönwettersyndrom. Was bedeutet, bei schlechtem Wetter kommen die Patienten des Wegs und mokieren viel zu wenige Therapien, viel zu dicht aufeinander. Und wenn das schöne Wetter im zu erwartenden Wetterbericht steht, dann viel zu viele Therapien, viel zu weit auseinander.
Ja,
das nennen wir dann das klassische Wettersyndrom.
Genau, also am besten bis morgens um 8 durch sein mit allem oder erst abends spät wieder anfangen und den Tag schön am Strand.
Ja, also ich sage dann den Rehabilitanten, die sich dann vor einem immer aufbauen, ich sage, ja natürlich, ich kann alle ihre Therapien zwischen 9 und 11 Uhr stattfinden lassen. Das kann ich aber nicht für alle. Und leider waren vor Ihnen schon welche da. Gucken Sie mal ganz. Ich sage, nein. Ich sage, wir müssen es schon ausbalancieren. Hm. Ne? Nur weil Sie gerne ab 14 Uhr am Strand möchten. Ihr Kostenträger erwartet eine Gegenleistung von uns.
Kostenträger ist auch schön. Ja. Also jetzt muss ich aber noch mal wieder ein bisschen zurückgehen, weil es hast du schon so viel erzählt von deinem Wiki. Also ich finde es erstmal wieder spannend zu sehen, was es alles für Jobs hier in St. Peter gibt und auch was für Menschen ich damit so treffen kann. Aber du bist ja nun zugezogen und dann auch noch aus der Branche rausgegangen. Wie hat das deine Familie verkraftet?
Sehr gut.
Du erzähltest ja, ihr seid ja irgendwie alle so Gastronomie, Hotellerie geprägt.
Ja, sowohl meine Mutter...
Das ist nicht übel genommen.
Nein, um Gottes Willen. Meine Mutter war bis zuletzt als Restaurantleiterin in einem großen Hotel tätig. Meine Frau hat hier in der Fernsicht mal Hotelfachfrau gelernt. Hat dann aber auch nach 5 oder 6 Jahren dann in Richtung Einzelhandel gewechselt. Naja, und ich habe das Hotelfach roundabout 15, 17 Jahre lang gemacht. Und bin dann, wie gesagt, meinem Hobby und meinen Neigungen gefolgt und habe das dann einfach gewechselt.
Aber vermisst man das nicht manchmal so ein bisschen? Also man hat es doch irgendwie so ein bisschen in den Genen, wenn man das so lange gemacht hat.
Man geht dann
hatte.
Einfach gut essen.
Man
weiß, worauf man achten muss. Man hört die Ganggeräusche und denkt sich dann, okay, da könnte man mal essen gehen. Oder da gehst du mal lieber nicht essen. Ja, und vor 5 Jahren... Als meine Tochter dann den Berufswunsch äußerte, Hotelfachfrau zu werden,
oh Gott,
hat sie das dann hier auch gleich im Anschluss im Ambassador durchgezogen. Ist nun aber mittlerweile seit 2 Jahren aber auch schon mit dem Thema durch. Aber sie arbeitet noch hier im Ort, in einem Hotel.
Ach, das ist als ja auch Hotelfachfrau. Spannend. Eine der jungen Leute, die dann auch geblieben sind.
Naja, die Wurzeln hat sie halt hier und sie hat hier eine Wohnung. Sie wohnt also noch bei Mama und Papa.
Ja.
Und von daher klappt das mit dem Thema Unterkunft, bezahlbare Unterkunft.
Ja, ist ein Thema, habe ich auch gehört.
Ja, das ist, der Personalmangel wird ja beschrien quer durch die Hotellerie oder auch bei uns in der Klinik, Therapeuten und. Der bezahlbare Wohnraum ist es.
Absolut. Also ist ja auch ein großes Thema vom Nordsee-Kollektiv. Ne? Das versuchen ja auch dann die Leute hierher zu holen und dass sie bleiben können und dass wir ihnen da auch begleiten können. Ne? Auch sagen können, hier findest du etwas, unterstützen können, Netzwerke aufbauen oder eben auch was bereitstellen mit unserem Crewhaus. Das ist ein Riesenthema, definitiv. Definitiv, aber trotzdem schön, dass deine Tochter nicht leicht die Flucht ergriffen hat in die nächste Großstadt und erstmal noch Lust hat, hier zu bleiben.
Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, wäre sie wahrscheinlich schon auf ein Kreuzfahrtschiff mal aufgestiegen, nur um das mal anzutesten. Und eine recht bekannte deutsche Reederei stellt sogar nächsten Monat ein Schiff mit ihrem Namen in Dienst.
Ach guck, sie na dann.
Die AIDA Cosma wäre so ihr Traum mal gewesen, alleine um das einfach mal kennenzulernen.
Ja.
Ne?
Oh,
sag mal mit 19, 20,
auf und los.
Natürlich hat sie sich mittlerweile auch informiert und beim Kreuzfahrtmarkt muss man sehr genau aufpassen, wo man sich da denn einstellen lässt. Ansonsten, ja, schauen wir mal.
Aber du bist ja dann auf jeden Fall schon wirklich sehr lange hier und offensichtlich auch geblieben. Und du bist von der Ostsee kommend an der Nordsee hängen geblieben.
Absolut.
Wie war das so, der Einstieg hier?
Doch, der Einstieg war sehr arbeitsreich. Ich habe, wie gesagt, im Ambassador damals die erste Saison gearbeitet und bin dann durch mehrere Restaurants hier im Ort bis ungefähr 1999. Ich habe in den Rungholzstuben unter einem Schweizer gearbeitet. Ich habe im Kamin unter Familie Caputo gearbeitet. Und bin dann damals 1997 sogar noch mit Günter Fock in den großen Garten nach Friedrichstadt gegangen. Den gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Und dann aber packte mich das Interesse, eine Umschulung zu machen. Da bin ich für ein Jahr dann raus aus der Gastronomie, bin zu einem Wach- und Sicherheitsdienst, um die Umschulung zu bekommen. Ja, und dann, wie gesagt, dann bei einem Systemhaus in Schleswig angefangen. Ein IT-Systemkaufmann zu werden.
Ja, du lebst hier schon dann richtig gerne jetzt.
Nach der Ausbildung dort, dann wieder zurückgezogen nach St. Peter-Ording. Und einfach, weil uns der Ort hier gefiel und wir uns hier drinnen einfach entschieden haben, in St. Peter-Ording zu bleiben, weil es einfach ein schöner Ort ist. Und
insbesondere zu dieser Jahreszeit, hast du gesagt. Wir sehen, wir gucken hier, also mittlerweile ist es fast dunkel geworden. Aber vorher haben wir einfach gegen eine Nebelwand geschaut und da sagtest du leicht lächelnd, ach schön.
Absolut. Das kommt zum Teil durch meinen Wehrdienst, meinen Grundwehrdienst, den ich bei zwei deutschen Marinen absolviert habe. Ich habe landseitig aufs Wasser geschaut, auf dem schönen Fischland Daas. Daaser Ort oben an der Spitze. Waren wir für die technisch-optische See- und Luftraumüberwachung nicht mit der Grenze. Die waren schon weg. Wir hatten uns nur vier Schäferhunde vererbt, die wir Gassi führen durften. Und da habe ich über anderthalb Jahre dann aufs Wasser geschaut. Und das hat mir so einen melancholischen Kick für den Rest des Lebens gegeben. Also ich kann mit diesem nebeligen, diesigen Wetter oder wenn es stürmt, kann ich sehr gut mit um. Das ist so mein Wetter.
Also es macht dich glücklich und nicht depressiv?
Nein, das macht mich absolut glücklich. Das ist ein blauer Himmel. Ist so, wenn keine Flugzeuge zu sehen sind, ist er eher langweilig. Aber sicher ist er schön. Aber ich gucke lieber ein bisschen ins Diesige. Das ist beruhigend für mich. Ich finde das entspannt.
Das ist für mich die perfekte Brücke, um überzuleiten zu deinem Funkgerät.
Funkgerät, ja.
Funkgerät. Wann stolperte das denn in dein Leben?
Jo, wie alt war ich denn da? Mein Gott, 28? 28, das war 1999, haben mich meine Kameraden oder zukünftigen Kameraden, sie wussten es ja noch nicht, dass sie meine Kameraden wären, im großen Garten in Friedrichstadt hatte die Feuerwehr Friedrichstadt ihre Weihnachtsfeier arrangiert. Naja, und dann haben sie mich dann, wo ich sie dann da so nett bedient habe, dann von der Stelle weg rekrutiert und binnen kürzester Zeit zu sich in ihre Mitte genommen, ausgebildet und nach zwei Jahren war ich fertiger Hauptfeuerwehrmann. Das heißt Truppmannausbildung, Truppführerausbildung, Sprechfunk, Maschinist, Atemschutz, Und als glücklicher Besitzer der alten Führerscheine Klasse 3 durfte ich dann auch schon die Feuerwehrfahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren.
Ach cool. Aber warte mal, so nebenbei hast du die Ausbildung dann gemacht? Ja. Das ist ja alles freiwillig nebenbei, ne?
Das ist freiwillig,
genau. Und man muss dann, da muss ich jetzt mal ein bisschen erzählen, wie kommt man denn da zur Feuerwehr? Man muss dann schon so eine zweijährige Ausbildung machen. Ist das so Standard oder wie schaut das aus?
Jein. Also du musst verschiedenste Lehrgänge, also du musst Lehrgänge besuchen, damit du erstmal überhaupt das Handwerkszeug eines Feuerwehrmanns mitbekommst. Die Grundausbildung, wie man so schön sagt, das ist die sogenannte Truppmann-Truppfrau-Ausbildung. Dort lernst du in zwei Teilen, ist auch heutzutage noch gestaffelt, Truppmann Teil A, Truppmann Teil B. Truppmann Teil A lernst du alles, das Handwerkszeug, der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau im Löschangriff. Und im Teil B kommt dann noch die Grundzüge der technischen Hilfeleistungen dazu.
Also am Mann. Also wenn Verletzte in einem Haus sind.
Nein. Ja, ja. technische Hilfe. Rettungsdienst hört Hilferufe aus einer Wohnung und kommt aber nicht rein. Wer macht die Tür auf? Der Rettungsdienst kann nur dagegen springen und wenn sie sich dann nicht öffnet, dann
muss die Feuerwehr ran.
Dann öffnet die Feuerwehr die Türen.
Und das darfst du erst, was darf man denn nach dem ersten Teil, wenn man den ersten Teil durch hat?
Dann darfst du, bist du
Fahrzeug fahren.
Im Einsatz befähigt, dich als Truppmann, also ein Trupp besteht immer aus zwei Männern. Das ist die kleinste taktische Einheit bei der Feuerwehr. Und du wirst einem erfahrenen Truppführer an die Seite gestellt und unterstützt ihm bei den Aufgaben, die dem Truppführer vom Gruppenführer wiederum zugeteilt werden.
Klassischer Assistent.
Der klassische Assistent. Der im ersten Step, der Schlauchhalter.
Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ich muss den Schlauch halten.
Den Schlauch halten.
Aufräumen.
Oder ihr sperrt eine Einsatzstelle ab. Jetzt brennendes Haus, die ganze Straße ist verstopft mit Feuerwehr, Einsatzfahrzeugen und. Dann muss ja irgendwo der Verkehr, für den Verkehr ist die Straße dann gesperrt. Irgendjemand sollte das überwachen. Irgendjemand sollte zusehen, dass vom nächsten Hydranten das Wasser in die Löschfahrzeuge eingespeist wird und dann wiederum an die Löschangriff führenden Kameraden weitergeleitet wird. Also die sogenannte Löschwasserversorgung muss aufgebaut werden. Da müssen Schläuche für gerollt werden, da müssen Hydranten geöffnet und geschlossen werden. Wie gesagt, wenn Schläuche über die Straße geführt werden, damit die Autos drüber kommen, müssen Schlauchbrücken gelegt werden. Da sollte man immer ein, zwei Kameraden für einteilen. Ansonsten gibt es da entweder diplomatische Verwicklungen mit den die Einsatzstelle passierenden Fahrzeugen oder sie stellen sich einfach mal auf die gefüllten Schläuche drauf und dann knallen die weg. Also es gibt auf einer Brandeinsatzstelle oder einer Verkehrsunfalleinsatzstelle gibt es auch für ausgebildete Leute, die sich noch in der Truppmann-Ausbildung noch befinden, diverse Tätigkeiten, die schon bei Anfängen der Ausbildung keinen überfordern. Ja, also wir müssen nicht die Rettungsrambos vor dem Herrn sein und die Mega-Ausbildung gleich von vornherein am besten schon mitbringen. Da gehören ja noch gewisse Steps noch dazwischen.
Kann man nach diesem ersten Block auch aufhören und sagen, ich bleibe für mein Leben lang, ich habe Bock auf Feuerwehr, ich möchte unterstützen und ich bleibe immer Assistent? Oder muss man schon das komplett durchmachen?
Nein. Also erstens mal sind nur zwei Dinge freiwillig. Der Eintritt und der Austritt.
Na gut.
Alles, was dazwischen ist, ist in der Regel Dienst oder Einsatz.
Na gut.
Nein, aber das Handwerkszeug sind zum Beispiel der Truppmann, die Truppmann-Ausbildung, die beiden Teile A und B. Und damit es der Kommunikation einfach einfacher macht, auch eine Sprechfunk-Ausbildung. Heutzutage okay. Digitalfunk sollte man machen, weil Einsatzstellen sind auch mal etwas größer und dann, ich sag mal, über mehrere hundert Meter manchmal Befehle durch die Nacht zu schreien, ist dann eher sinnvoll. Dann nehmen wir dann doch schon die Funkgeräte zur Hand und kommunizieren entweder örtlich begrenzt auf unsere Einsatzstelle oder geben auch Rückmeldungen an unsere Leitstelle, die in Harrislee sich befindet. da sollte man schon wissen, wie man ein Funkgerät dann noch bedient.
Das ist
der erste technische Lehrgang, den man da unbedingt mit so besuchen sollte. Aber theoretisch und auch praktisch gibt es Kameraden, die sind 10, 15, 20 Jahre schon aktiven Dienst, haben in Anführungszeichen nur eine Truppmann-Ausbildung und eine Sprechfunk-Ausbildung und kommen damit zu den Einsätzen und zu den Diensten. In den Diensten wird ja der weitere Umgang mit diversen verschiedensten Einsatzmitteln geübt und so gegebenenfalls auf spezielle Lehrgänge noch weiteres Interesse geweckt, wie zum Beispiel Maschinistenlehrgang, also jemand, der dann die Löschpumpe, die meistens in den Fahrzeugen verbaut ist, die es aber auch mobil gibt, geschult zu werden, also um halt dann die Löschwasserversorgung als Maschinist.
Ach, das gibt es eine extra Ausbildung für?
Dafür gibt es eine extra Ausbildung.
Ah, okay.
Man sollte schon wissen, was man mit Wasser und Drücken und Schläuchen, wie, über welche Entfernung, was macht, weil...
ganz abpumpen in die andere Richtung wahrscheinlich auch, ne?
Man saugt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, offene Wasserentnahmestellen zu nutzen, wenn wir halt keine ausreichende Löschwasserversorgung am Brandobjekt haben. Hm. Ich sag mal, brennender Pkw auf
Wiese
Landstraße, Wiese, da hast du keinen Hydranten. Also nimmst du das Wasser, was du mitnimmst, guckst mal in den Graben, Hauptsache es löscht. Ich habe sogar schon mal...
Oder es ist zugeparkt.
Oder es ist zugeparkt, ja gut.
Oh, was hatte mein Bruder, der hat überfluteten Keller, weil das einzige Haus in der Straße, es gab genau einen Hydranten und es gab ein parkendes Auto.
Und dann haben sie dann genau aus dem Hydranten noch mehr Wasser da reingepumpt?
Ja, das war nicht, aber irgendwie mussten sie da trotzdem, ich frage mich nicht warum, sie mussten an irgendwas daran und es gab genau eben, wie gesagt, nur ein parkendes Auto.
Herrlich. Ja, ein auch uns nicht unbekanntes Problem, überhaupt gerade im Sommer. Es gilt ja für die Außenstehenden, ist es immer schön oder vermeintlich schön, einmal mit dem Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Sirene durch den Ort fahren.
Ja klar.
Ja. Yeah. Glaub mir, das machst du als Fahrer einmal.
Weil es zu viel im Weg, oder?
Und danach magst du das nicht mehr. Das ist Stress pur. Also für den Fahrer ist das Stress pur. Ein Einsatzfahrer bei der Feuerwehr hat auch in dem Augenblick nichts anderes zu tun, außer die Augen nach vorne und auf den Verkehr zu tun, weil du ahnst gar nicht, was vor dir alles auf der Straße passiert, was für Reaktionen
kommen. Ja, oder nicht Reaktionen, ne? Also ich habe immer Respekt, wenn ich in der Tat sehe, dass irgendjemand mit Blaulicht, Feuerwehr oder Polizei über so eine Kreuzung drüber rast. Da müssen ja wirklich alle anderen wirklich stehen. Und das, also weiß man nicht, es gibt immer irgendwelche, die schlafen oder es nicht mitkriegen oder wie auch immer.
Ja, deswegen das Rasen.
Na gut, aber zügig fährt.
Ja, man fährt einfach, also für einen normalen Straßenverkehrsteilnehmer ist es halt eben schon was Absurdes, über eine Ampel zu fahren, die rot ist und
ja,
die ganze Kreuzung,
nicht, ne?
Die Kreuzung steht voll.
Ja.
Und wie gesagt, du musst mit Reaktionen der Verkehrsteilnehmer von allen Seiten rechnen, mit Dingen, die möglich und auch unmöglich sind. Und das ist ein Stressfaktor, der ist sehr, sehr hoch. Ich denke mal, ähnlich zu vergleichen wie mit einem Piloten in der Start- und Landephase oder sowas. Der muss sich da wirklich auf die Sache konzentrieren. Und das müssen Fahrer, die Einsatzfahrzeuge, man darf ja nie vergessen, ein Löschfahrzeug hat in der Regel 5 bis 8 Kameraden und Kameradinnen hinten noch drin.
Ja, die sollen ja auch wieder glücklich aussteigen.
Du steuerst nicht nur ein Löschfahrzeug, was mehrere hunderttausend Euro wert hat, sondern du bist auch noch verantwortlich für weitere 8 Seelen, die hinter dir sitzen, die aufgrund des Aufbaus des Fahrzeugs meistens nicht nach vorne schauen können und sehen können, was sich vorne abspielt. Und da dann ab und zu eher mal Achtung festhalten, Bremsung, weil auf einmal jemand, der vor dir die ganze Zeit 2 Minuten, du fährst mit Blaulicht hinter dem hinterher, du kannst ihn nicht überholen, weil du nicht schnell genug bist und er ist schnell genug. Und nach 2 Minuten fällt dir nur auf einmal ein, voll in die Eisen zu treten. Dann musst du nur sagen, festhalten und trittst voll in die Eisen. Das ist...
Jetzt muss ich mir mal erklären, also wir wissen alle,
wir brauchen eine Feuerwehr. Wir haben es jetzt auch erzählt, es ist schon auch ein Weg dahin, irgendwann müssen wir mal was tun darf, bis man, es ist ganz schön viel Stress. Was hat dich daran so gecatcht?
Und warum? Helfersyndrom.
Helfersyndrom. Das, also, ich wollte gerade als nächstes fragen, was sollte man so mitbringen?
Man soll die Lust und das Verlangen verspüren, anderen Menschen aus der Scheiße zu helfen. Weil jeder ist ja froh, wenn er mal in der Scheiße steckt.
Dass da jemand kommt.
Und dass dann irgendjemand kommt und adäquat hilft. Und wir reden jetzt hier nicht von persönlich kleinen Missgeschicken, sondern der Familie, die draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzt, gemütlich beim Grillen ist, die Kinder im ersten OG schlafen und jemand dann auf Toilette muss, geht dann durch die Balkontür rein, durch die Terrassentür rein, geht auf Toilette und geht durch die Vordertür wieder zu, raus. Und dann durch den Luftzug schlägt die Balkontür zu und die Wohnungstür wird zugezogen. Rate, wo der Schlüssel ist.
Boah, nicht in der auf der Mitte. Terrasse.
Sie ist in der Mitte. Und dann stehen alle da und rütteln an den Türen und oben nur im ersten OG ist ein Fenster auf Kipp. Für uns als Feuerwehrleute, die auch immer ein kurzes Stück Leiter mal dabei haben, ein Willkommensgruß zum Komm nachher rein.
Sind das so die Klassiker, die passieren oder was ist so das, was hier so, ich meine, du bist aber auch immer auf Abruf, ne? Meistens ja dann doch irgendwie mitten in der Nacht, abends zu den unmöglichsten Zeiten.
7:24.
Gewöhnt man sich daran? Wie schafft man das so wirklich aus dem Schlaf und dann, ich meine, dann noch so eine stressige Fahrt? Gut, du hast vielleicht nicht mehr so viel Gegenverkehr nachts um zwei, aber trotzdem, ich meine, lernt man das? Ist man da irgendwann?
Ja, also man kann, es gibt natürlich Zeiten, da ist man mehr oder minder wach und fährt dann erstmal Richtung Wache. Ein Auge wach, das andere wird gerade noch wach. Hat schon mal das erste Mal auf der Bettkante sitzend schnell auf den Alarmpieper geguckt, steigt in seine Plünn, also in seine Freizeitklamotten und schnappt sich den Autoschlüssel, das Handy, den Pieper und düst zum Auto und dann, ja, auf dem Weg ins Gerätehaus.
Bist du wach?
Merkt man dann erstmal, okay, es ist dunkel, es regnet oder auch nicht oder was auch immer. Dann macht man sich aber schon die ersten Gedanken, je nach Alarmierungsstichwort, Adresse nochmal nachrekapitulieren, auch wo soll es überhaupt hingehen. Dann macht man sich mittlerweile als Einsatzleiter in Spee dann schon mal die Gedanken, was nimmst du alles mit? Also im Prinzip ist die Alarmierung eine Ausrückeordnung, also welches Fahrzeug fährt zu welchem Alarmierungsstichwort raus, welche Fahrzeuge werden zuerst besetzt. Ist den Feuerwehrleuten all bekannt. Nichtsdestotrotz schaust du auch, dass du die nötige Besatzung am Start hast. Weil manchmal sind ja zum Beispiel zu einer Türöffnung wird ja kein ganzer Löschzug gebraucht. Ja, da brauche ich, das nennt sich dann technische Hilfe klein. Und dann kommen in der Regel irgendwas zwischen 5 und 15 Leute. Und das ist für eine Tür völlig ausreichend.
Oh Gott.
Naja, gut. Unterstützung Rettungsdienst heißt das ganze Thema. In der Regel oder Patient hinter verschlossener Tür. Rettungsdienst kommt nicht ran. Ist eine gute Tür, ist eine sichere Tür. Alle Fenster im Erdgeschoss sind auch zu. Gut, dann öffnen wir die Eingangstür entweder durch Manipulieren des Schließzylinders oder auf Kipp stehender Fenster, ob nun im ersten OG oder im Erdgeschoss. Und dann öffnen wir dann durch Entsendung eines Kameraden nach drinnen die Eingangstür und der Rettungsdienst wird reingelassen. Dann schaut man mal, dann ist diese Situation, der ursprüngliche Alarmierungsgrund ist erstmal beseitigt, aber dann schaut man mal, ne, wenn man dann guckt, wenn dann sich die Patientenlage 1,90 Meter mit 160 Kilo manifestiert, dann fragt man den Rettungsdienst nochmal vorsichtig, ob man den beiden vielleicht nochmal tatkräftig unter die Arme greifen soll. Sind sie meistens recht dankbar auch dafür.
Anzunehmen. Sag mal, wie oft passiert das? Ich meine, du bist ja jetzt hier in St. Peter. Wie weit rückt ihr aus? Was ist so euer Gebiet? Und wie oft müsst ihr hier, also wie oft reißt es dich dann wirklich mal aus dem Schlaf und wie oft musst du los?
Aktuell Stand 2021, heute sind wir bei über 116 Einsätzen über das ganze Jahr verteilt. Wir haben jetzt Mitte Dezember.
Das ist auch nicht wenig, ne?
Das ist für einen Ort, der eigentlich nur knapp 4000 Einwohner hat, ist das sehr, sehr viel.
Ja gut, vielleicht muss man so ein bisschen die Touristen mit einrechnen.
Ein wenig. Die bescheren uns dann in der Tat wirklich die meiste Arbeit. Vor den Uhrzeiten alles möglich. Jede Uhrzeit und jede Tageszeit, jedes Wetter. Wir stecken auch wirklich das komplette Spektrum der ganzen Feuerwehr-Alarmierungsmöglichkeiten.
Das ist das, was du eben meinst. Es ist irgendwie Tür zu. Das ist wahrscheinlich relativ oft, ne? Irgendwie so. Dann, was ich mir gut vorstellen kann, ist ja dann hier auch Einsatz mit der DLRG, dass man hier mal raus muss, wieder Touristen einsammeln, die sich im Watt verlaufen haben. Das ist doch bestimmt massiv, oder?
Das macht im Jahr roundabout zwischen 30 und 40 Einsätzen. Wo wir uns, jetzt muss man aber dazu sagen, also wir machen das ja im Sommer, wenn die DLRG, die bei der TZ die Schwimmerstände besetzt.
Ja.
Das ist ja nicht unsere DLRG hier aus St. Peter-Ording.
Nee, das stimmt, ja.
Das ist ja eine eigene Truppe. Ja. Und die machen das morgens um 8, ich weiß es nicht genau, ich sag mal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Mhm.
Und erst dann kommen wir ins Spiel.
Das heißt, dann alles, was übrig bleibt, macht ihr noch. Und das ist trotzdem so viel.
Und dann machen wir das mit der St. Peter-Orninger DLRG zusammen.
Ah, okay.
Weil die von den Schwimmerständen, die haben dann Feierabend.
Ja, okay. Ja,
die melden sich auch, falsches Thema. Das geht mir ja nichts an, wie die das so machen. Aber die melden sich quasi für den Rettungsdienst der Strände morgens bei der Leitstelle in Harrislee an.
Und dann abends.
Und wenn die abends ihre Schotten dicht machen, melden sich wieder ab. Und
ach, guck,
ab dann.
Also da macht ihr eigentlich nur das drumherum und es ist trotzdem so viel.
Absolut, absolut. Du hast Leute, die bei Springflut nochmal eben schnell stumpf in die Flut zum Westerhever Leuchtturm rausgehen und sich dann wundern, dass sie doch nicht schneller sind als das auflaufende Wasser und dann knietief, hüfttief irgendwo auf den kleinen Brücken, die zwischen dem Westerhever Leuchtturm und dem Deich sind, als letzte Bastion vor dem zufließenden Wasser aufgefischt werden müssen.
Hier, ich bin Kiter, die holst du auch auf das mal raus, ne?
Kiter.
Surfer.
Surfer. Bei den Kitern ist es ja mittlerweile sehr beliebt, dann auch die Parkflächen zu bekiten. Da hat dann aber irgendjemand irgendwelche komischen Holzpfeiler und Holzabgrenzungen eingetan.
Wie gemein, die kiten darüber, wenn es über Wasser steht?
Ja, oder sie kiten dagegen.
Ja, das wollte ich jetzt nicht so.
Ja. Oh. Also was wir auch feststellen ist, über die Jahre, gerade bei unseren Wassersportlern, die massive, die exorbitante Steigerung der Art der Verletzung, die sich die Wassersportler da draußen zufügen, da bringt der Erfahrene seiner Lebensgefährtin als Anfängerin bei Windstärke 6 mal das Kiten bei. Dann wird die gute 10 Meter in die Luft gerissen und ins knietiefe Wasser wieder abgeworfen. Wie das dann nach der Landung aussieht, nicht gut. Nicht gut.
Wer macht denn da was? DLRG zusammen mit der Feuer, wie funktioniert das zusammen?
Wir bilden quasi als Tag-Team, als Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig von unseren unterschiedlichen Rettungsmitteln aus unterstützen.
Ja? Der Hubschrauber kommt von?
Der Hubschrauber ist ja.
Okay, der geht gar nicht.
Doch, der geht auch, aber das ist dann die dritte Rettungsorganisation, die wir dann dazu holen.
Okay, Motorboot kommt von der DLRG.
Schlauchboot, Motorboot, Jetski oder was heißt Motorboot? Schlauchboot mit Außenborder.
Na gut.
Hat dann die DLRG am Start, aber dafür brauchst du schon, für den Außenborder brauchst du schon eine Mindestwassertiefe. Ja, und nur mit so einer aufgelaufenen Sandbank, wo die Kiter glücklich mit sind, schaffen die es nicht, ihren Außenborder schon ins Wasser zu hängen, weil die Schraube dann schon noch über den Sand kratzt. Dann ist das Rettungsmittel, was wir vorhalten, ein Hoovercraft, ein Luftkissenboot, natürlich schon eher das Mittel der Wahl. Ich muss natürlich dann schauen, wenn ich das einsetze, habe ich ganz gerne ein Backup, also eine Sicherung. Ja, weil Hovercraft kann ausfallen oder sich die Situation, die Lage schlagartig verändern. Dann brauche ich irgendein Rettungsmittel, was ich gegebenenfalls in der Hinterhand als Plan B habe.
Hm.
Du sprachst vom Hubschrauber, ja, die Möglichkeit besteht. Brauchst du aber den richtigen. Zum Glück haben wir den richtigen genau hier vor St. Peter-Ording bei Northern Helicopter stationiert. Was heißt richtig? Er hat eine Winde an der Seite. Die normalen Christoph-Rettungshubschrauber der DRF, die zum Beispiel in Niebel oder in Rendsburg stationiert sind, sind Rettungshubschrauber. Die haben aber keine Winde. Das heißt, die können von oben gucken und schauen und mir sagen, da und da ist was.
Aber können nichts tun.
Die können aber selber nichts tun.
Ja, okay. Ja,
und NRC, Northern Helicopter Rescue, macht ja eigentlich ordinär die Offshore-Rettung. Vielleicht auch mal ein interessanter Gesprächspartner für euch.
Ja.
Und hat aber aufgrund ihrer Besatzung, also da sind permanent 24/7 zwei Piloten, ein Winch-Operator, ein sogenannter Hoister, das ist halt Bordtechniker und Windenbetreiber, Rettungsassistent und Notarzt sind hier 7/24 in St. Peter-Ording auf dem Flugplatz stationiert.
Okay.
Ja, und wie gesagt, ordinär machen die eigentlich die Offshore-Rettung für die ganzen Windparks draußen auf der Nordsee. Da gibt es ja quasi Schleswig-Holstein noch zweimal als Betriebsgelände von Vattenfall und was weiß ich. Und aber auch wir haben die Möglichkeit, Unterstützung anzufordern. Und die brauchen zwar auch ein bisschen Vorlauf, aber am Tag sind die in 15 Minuten in der Luft und können dann von da aus supporten und helfen. Haben wir auch schon oft genug.
Ja, Wahnsinn. Dann habt ihr da wahrscheinlich mit am meisten zu tun. Da gibt es natürlich klassische Verkehrsunfälle, ne? Und Brände. Brände, gibt es den klassischen Weihnachtsbaumbrand eigentlich noch? Oder der Adventskranz, der sich irgendwie, gibt es das noch? Also
meinen letzten Adventskranzbrand habe ich in der Tat in Friedrichstadt erlebt. Das ist mittlerweile schon ein bisschen her.
Das ist gut zu wissen. Die Rauchmelder tun dann doch irgendwie.
Das Schlimme war, es war auch noch bei einem Feuerwehrkameraden, der just mit seiner Frau zum Einkaufen war. Und wir wussten, er hat zwei kleine Jungs. Wir haben natürlich die ganze Bude auf den Kopf gestellt, nachdem wir den Brandherd mal eben schnell abgelöscht und aus dem Fenster geworfen haben.
Ja. Nee, aber ansonsten seid ihr natürlich bei allen Veranstaltungen wahrscheinlich dabei, ne? So Großveranstaltungen, die es dann hier in St. Peter irgendwie gibt.
Normalerweise
Osterfeuer. Ja. Ja, wenn es denn die mal wieder gibt, Osterfeuer etc. Also wirklich ein wahnsinnig breites Einsatzfeld. Wie viel seid ihr denn hier eigentlich? Wie viele?
Die Feuerwehr insgesamt besteht aus mehreren Abteilungen. Ja, das ist einmal die aktive Einsatzabteilung. Dann die Ehrenabteilung für die Ehrenmitglieder, die, sag ich mal, mit 67 spätestens dann in die Ehrenabteilung verabschiedet werden.
Das heißt, die ruft man dann nicht mehr an, wenn dann irgendwie, oder nur im Notfall, wenn es nicht reicht?
Nein, nein. Ehrenmitglieder sind im Ruhestand, im Feuerwehrruhestand. Ich sag mal, wenn es wirklich richtig groß ist und man ruft ein Ehrenmitglied an und fragt, kannst du ein Gerätehaus mal, die schon mal um warmen Kaffee kümmern oder sowas, das wäre bestimmt überhaupt kein Problem. Aber in der Regel brauchen wir da aktiven Support und den bekommen wir dann wieder von anderen Organisationen.
Ja, und dann auch noch die Jugendfeuerwehr. Das, also wie viel seid ihr dann alle so insgesamt?
Jugendfeuerwehr ist zurzeit... Oh, lass mich mal lügen. 19, 20 Kids, Jungs und Mädchen im Jahr, im Alter zwischen 10 und 18.
Macht ihr auch mal was, so wenn die Touristen da sind, einfach um ein bisschen zu begeistern, ein bisschen zu motivieren für die Feuerwehr?
Absolut. Wir machen im Jahr mehrere Veranstaltungen, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit dienen. In der Regel veranstalten wir Grillfeste, die öffentlich gestaltet werden mit großer Fahrzeugschau. Und die Jugendfeuerwehr betreut dann eine Lösch- und Spielwiese, wo es dann halt um feuerwehrtechnische Dinge auch gibt. Mhm. Und Spritzenwand wird aufgebaut, eine Hüpfburg für die Kids und. Dann stellen wir alle unsere Fahrzeuge auf das Gelände unseres Gerätehauses. Dann sind permanent aktive Kameraden dabei und erklären verschiedene Einsatzmittel. Und die Kleinsten dürfen natürlich dann auch mal Feuerwehrmann sein und dann sich mal reinsetzen und mal einen Helm aufsetzen.
Traum eines jeden Kindes.
Absolut. Damit, und wir beantworten nebenbei wichtige Fragen oder geben Antworten auf die Fragen. Und sie sind hier bei der Berufsfeuerwehr. Die meisten, ich sag mal, haben das nicht so auf dem Zettel, dass es halt in Schleswig-Holstein nur vier Berufsfeuerwehren.
Ja, das sagtest du, ne? Vier Feuerwehren, das hatte ich gesagt.
Lübeck, vier Berufsfeuerwehren.
Ja, vier Berufsfeuerwehren. Lübeck, Flensburg, Kiel und du meintest noch
Neumünster.
Vergessen, Neumünster. Und alles andere ist in Schleswig-Holstein rein freiwillig.
Es gibt Schallgrenzen, ab dann muss man sich eine Berufsfeuerwehr leisten.
Ja.
Norderstedt ist zum Beispiel jetzt eine der nächsten Städte, die jetzt anfangen, sich eine hauptamtliche Wachabteilung erstmal einzurichten.
Was, Pinneberg? Pinneberg da auch nicht? Das ist ja Wahnsinn. Alles auf freiwilliger Basis. Wie läuft denn das mit dem Nachwuchs? Kommt da was? Ist die Begeisterung da? Oder?
Absolut, absolut.
Das ist sehr beruhigend.
Moment, du hast nach der Begeisterung und ob die Jugendfeuerwehr gut besucht ist. Ja, also, natürlich.
Und dann hört es danach.
Was machen denn die Kids mit 18?
Gehen weg.
Sie fangen erstmal an zu lernen. Wenn sie nicht in der Hotellerie, Gastronomie bleiben, verlassen sie St. Peter-Ording. Dann kommen sie vielleicht am Wochenende mal nach Hause und zum Urlaub machen nach Hause. So, und danach verlassen sie dann St. Peter-Ording meistens komplett. Nachwuchs ist das große Problem. Das macht auch für uns als Organisation, als Hilfsorganisation nicht Halt. Und wir brauchen Mitglieder, aktive Mitglieder, Leute, Frauen, Männer, die sich das zutrauen. Wir lassen sie nicht alleine vor einem Feuer stehen. Im Gegenteil, wir bilden so gut wie möglich aus. Aber wie gesagt, wenn die Leute dann erstmal ausgebildet sind, die aus der Jugendfeuerwehr kommen, dann packt sie es vom Beruflichen her, dass sie es nicht mehr gewuppt kriegen und wegziehen müssen oder hier keine Wohnung mehr finden. Ich sag mal, mit dem Personal aus Hotellerie und Reha-Klinik, das wird schwierig. Sind meistens in der Regel recht anstrengende Jobs mit einem Arbeitsvolumen meistens jenseits der 40 Stunden pro Woche in der Saison und ansonsten.
Das heißt, wir müssen die anderen Zugezogenen motivieren oder überhaupt jeder, der hier herzieht, motivieren, sich zu engagieren und vor allen Dingen dann in der Feuerwehr. Weil die brauchen wir, also ganz ehrlich, was ist denn, wenn man dann alleine vor der verschlossenen Tür steht oder sich irgendwo verloren hat im Watt und einfach keiner kommen kann?
Wir brauchen vor allen Dingen die Leute aus den Büros, aus den Verwaltungen, die nicht am Gast stehen oder am Herd stehen. Wir brauchen die nicht gerade Therapie abgeben, sondern wir brauchen die Leute aus den Büros, die eben mal weg können, auch während des Tages.
Stimmt, jemand, der gerade operiert oder irgendwas tut, ist natürlich schlecht, mal alles eben fallen zu lassen.
Wir haben sehr viele, viele Handwerker bei uns. Natürlich, ob das jetzt Elektriker, Klempner, Tischler, was auch immer. Ein Handwerk ist da. Aber ich sag mal, wenn der Pieper geht und ein Elektriker sitzt gerade vor einer offenen Verteilung, da kommt er schlecht weg.
Ja, gut.
Ja, wenn der Pieper dann das ganz zweite Mal geht, dann sucht er sich jemanden, der ihn ablöst und. Ne? Oder stell dir vor, deine Heizung geht jetzt kaputt.
Ja.
Ne? Und der Klempner ist gerade da und auf einmal geht es einem Pieper. Die Alternative, deine Heizung nicht wieder zum Laufen gebracht zu haben, funktioniert natürlich nicht. Und du brauchst natürlich das Verständnis und die Mitarbeit der Betriebe, ja, der Firmeninhaber.
Ja, und natürlich am Ende auch so eine große Auswahl von Personen, dass man auch mal sagen kann, ich kann nicht, aber dafür können andere.
Also im Moment hat jeder aktive Kameradin und jeder aktive Kamerad hat einen Pieper an seinem Gürtel angeklippt. Und man hat natürlich für verschiedenste Szenarien verschiedenste Alarmierungsstufen. Und wenn ich zu einem brennenden Haus gerufen werde und ich sehe nur 10, 15 Kameraden im Zulauf, das ist dann entschieden zu wenig. Dann muss ich sofort schon bei Anfahrt nachalarmieren.
Wo kommen die her?
Ja, aus dem Ort.
aus dem Ort.
Oder sie arbeiten außerhalb.
Hat man auch eine Chance, hier Heidehusum Leute dann herzukriegen? Ist das unrealistisch zu lange?
Das ist unrealistisch. Es ist natürlich möglich bei, ich sag mal, richtigen Großbränden. Ich erinnere da von vor 10 Jahren, der Brand des Hotel 4 Jahreszeiten. Da haben wir ja über 36 Stunden dran rumgelöscht.
Wow.
Ja, da kamen dann auch welche, aufgrund des Alarmierungsstichwortes, kamen dann auch Leute, die über eine Stunde Anfahrt hatten.
Das heißt, wenn die Leute nicht hier aus dem Ort das besetzen können, hat man eigentlich verloren.
Dann hat man eine Pflichtfeuerwehr.
Okay.
Dann hast du vielleicht irgendwann mal die Einberufung in deinem Briefkasten. Und dann musst du vielleicht deine nächste Session mit dem Kite-Drachen leider gegen den Ausbildungskurs zur Truppfrau.
Ach, das ist die Konsequenz. Wenn man das nicht mit, also wenn man zu wenig Leute hat, die es freiwillig machen, dann.
Gibt es eine sogenannte Pflichtfeuerwehr. Haben wir schon 3 Stück in Schleswig-Holstein.
Ach, guck.
Mhm. Das wissen die wenigsten. Die meisten denken ja noch, oh, yeah, ich habe ja einen Job. Ich habe eine Familie. Ich bin alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter. Nette Idee.
Ach so, das kann dann jeden treffen.
Mit diesen profanen Ausreden kommt man um soll. Wenn es zur Pflichtfeuerwehr kommt, kriegst du eine Einberufung. Ja, das ist
spannend.
Ja, wissen die wenigsten.
So weit wollen sie es nicht kommen lassen. Deswegen
nee,
toll,
nicht.
Toll, dass du heute da bist und uns so viel über die Feuerwehr hier in St. Peter und die Motivation und einfach dieses wahnsinnige Einsatzspektrum erzählt hast. Und von hier aus dann nochmal der Aufruf, jeder, der vielleicht schon mal nachgedacht hat oder bis jetzt noch nicht nachgedacht hat darüber und einfach Infos braucht, aber Lust hat zu unterstützen, der möge sich bei dir, bei der Feuerwehr in St. Peter einfach mal melden. Man kann ja auch erstmal sprechen, mal hören.
Ja, wir freuen uns auch, wenn jemand sich nur mal dafür interessiert, mal vorbeizuschauen, mal reinzuschnuppern, sich das mal anzugucken. Einige Vorzüge sind natürlich, jeder kennt ja Social Media und seine Netzwerke.
Unbedingt.
Ja, kein Vergleich zu einer Feuerwehrkameradschaft. Sowas ist ein belastbares Netzwerk. Na, wenn du da bei uns in unserer Social Media Community in der Feuerwehr um Hilfe rufst, bekommst du auch ganz schnell Hilfe.
Wow.
Du kriegst eine super Ausbildung, ob das jetzt von Erste Hilfe, das ist ja auch was fürs Leben. Ja, genauso wie die Kids, deswegen machen die das auch so gerne und deswegen schicken die Eltern auch die Kids so gerne hin. Mein 15-jähriger Sohn würde nie eine Kerze alleine im Raum brennen lassen. Das sind so Dinge, die kriegen sie durch die Jugendfeuerwehr mit. Ja, das Verständnis oder das Wahrnehmen von gefährlichen Situationen und wie ich mich daraus befreie, richtig befreie. Ne? Einhaltung von oder lernen, was ist eine Rettungskette. Ja, und wie gesagt, das Handwerk, was man da dann so vermittelt bekommt als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, das hilft dann auch in vielen Lebenssituationen. Erst gar nicht in Probleme zu bekommen oder
auch nicht
Probleme
in Panik zu geraten, oder? Damit umzugehen.
Gegen Panik gibt es auf Anfahrt den Kaugummi in den Mund. Der hilft schon mal von den 100% 100% Adrenalin schon mal 50% auf das Kauen der Muskulatur und dann kommt der Rest auch wieder. Es ist ja nicht so, dass du durch deine Einsatztätigkeit oder durch dein Hobby als Feuerwehrmann komplett jede Gefahr und jedes Einsatzstichwort gleich handelst.
Nee, das aber ist, man lernt mit den Dingen umzugehen.
Man lernt natürlich mit den Dingen umzugehen. Chaosphasen, so nennen wir das, wenn wir frisch an den mit Chaos überfüllten Einsatzort, wo auch immer, ob ein Feuer brennt oder ein Verkehrsunfall ist, hast du immer eine Chaosphase, aber das lernst du damit umzugehen und das Probleme zu handeln. Und Lösungen auf den Weg zu bringen, ne? Weil Panik hilft ja, hat er noch nie Probleme gelöst, hat nur noch mehr Probleme verursacht. Ne? Das ist so die Quintessenz dabei.
Ich habe den großen Respekt vor euch und von daher vielen lieben Dank. Weißt du schon, wo man euch das nächste Mal öffentlich treffen kann? Gibt es da schon irgendwie ein Datum, was wir, man weiß es einfach nicht.
Wir haben unseren normal traditionellen Feuerwehr-Weihnachts-Adventsball auch dieses Jahr wieder absagen müssen.
Ja.
Ja, die Hoffnung steht, dass wir nächstes Jahr 2022 wieder Veranstaltungen begleiten dürfen, selber durchführen dürfen. Und die große Hoffnung ist auch, dass der Feuerwehrball wieder dabei ist, weil er doch sich einer sehr großen Beliebtheit hier in St. Peter-Ording erfreut. Schauen wir mal.
Ich drücke euch die Daumen. Wenn man so viel im Einsatz ist und so viel tolle Arbeit tut, dann darf man auch und muss man auch ein bisschen feiern können.
Ja, das gehört mit dazu, obwohl wir keine Feuerwehr sind. Also ja, wir hängen unsere Einsätze auch nach und dann wird auch mal ein Bier danach getrunken. Aber so ist ja bei vielen so, hört man das manchmal raus. Ja, Feuerwehr, Feuerwehr. Kann ich für unsere Eiderstädter wären oder für unsere St. Peter-Orninger Feuerwehr so nicht.
Kannst du nicht so sagen.
Nee.
Tom, ich ziehe den Hut. Vielen lieben Dank für deine ganzen Einblicke und ich kann jeden nur noch mal motivieren, sich zu informieren und sich zu engagieren. Und ich sage vielen lieben Dank. Toll, dass du da warst.
Gerne doch. Das hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Das ist mein erster Podcast. Mal gucken, wie es. Ich muss es mir mal anhören, wie ich mich selber anhöre. Früher kenne ich das noch vom Kassettenrekorder, wo man runtergedrückt hat und sich dann hinterher selber gehört hat.
Ja, ist meistens fürchterlich. Ich war nicht schon mal vor. Also deswegen machen wir jetzt auch besser Schluss.
Ja.
Danke nochmal, dass du da warst.
Gerne.